Stellen Sie sich vor, es ist Sommer. Sie liegen auf dem Rücken, auf einer Wiese und schauen in den Himmel. Die Sonne brennt, die Mücken summen, die Grashalme kitzeln. Sonst nichts. Keine Wolke ist zu sehen, kein Flugzeug, kein Auto stört den Frieden. Es geht ihnen gut. Über ihnen wölbt sich der Himmel in makellosem Blau, das ringsum bis zum Horizont reicht. Sie genießen diese riesige blaue Sphäre, die unendlich weit entfernt ist und in deren Mitte sie sich befinden. Diese Himmelskugel in perfektem Azur ist bestimmt die größte und schönste Kugel, die Sie jemals erleben. Aber schön ist jede Kugel. Sie können sich auch vorstellen, eine Kugel in der Hand zu haben, eine Kastanie, einen Tischtennisball oder einfach eine Murmel. Fühlen Sie diese perfekte Rundheit. Es gibt kein Oben und Unten, kein Rechts und Links, kein Vorne und Hinten, keine Ecken und Kanten wie bei einem Würfel, keine Spitze wie bei einem Stern, nicht einmal eine so sanfte Spitze wie bei einem Ei. Eine Kugel ist ein Muster an Gleichmäßigkeit. Keine Stelle sticht hervor, alle Punkte sind gleichberechtigt, alles ist makellos, gleichmäßig und homogen, einfach perfekt. Kein Wunder, dass der Philosoph Aristoteles schon vor über 2000 Jahren die Kugel als die vollkommenste Form angesehen hat. Übrigens hat sein etwas älterer Kollege Platon einen Mythos zur Entstehung der Menschen in die Welt gesetzt. Nach Platon waren die Menschen am Anfang kugelförmig. Da diese Kugelmenschen den Göttern zu gefährlich wurden, schlug Zeus, der Obergott, vor, alle Kugelmenschen in zwei Hälften zu zerschneiden. So entstanden nach Platon die beiden Geschlechter, Mann und Frau. Überraschenderweise ist die perfekte Rundheit nicht etwa etwas ganz Seltenes. Im Gegenteil, runde Formen, sei es Kreis, sei es Kugel, begegnen uns im Alltag in reicher Fülle. Zunächst ist Rundheit ein außerordentlich wichtiges Gestaltungsprinzip der Natur. Die meisten Blüten sind rund. Vom Gänseblümchen über die Pusteblume bis zur Sonnenblume. Viele Früchte sind kugelförmig, Kastanie, Kirsche, Apfel, Melone. Der Querschnitt von Bäumen und Gräsern ist meist rund. Wenn wir an den Himmel blicken, sehen wir Sonne und Mond und wir wissen, dass auch die Planeten, einschließlich der Erde, rund sind. Auch in der von Menschen geformten Umwelt finden wir vieles Runde. Am Fahrrad, die Räder, die Leuchte, das Rädchen am Dynamo und so weiter. Am Auto die Räder, das Lenkrad, den Tankdeckel. Manche Verkehrsschilder sind kreisförmig und im Kreisverkehr geht es rund. Zu Hause haben wir Glühbirnen, Steckdosen, viele Lampen und Rohre mit kreisförmigem Querschnitt. In der Küche finden wir Teller, Tassen, Gläser, Flaschen. Es gibt unglaublich viel Rundes, was wir essen können. Pizza, ein Bagel, Donut, Smarties, ein Kuchen, ein Käseleib, Klöße, ein Spiegelei, Eiskugeln und so weiter. Auch an uns Menschen entdecken wir, unter anderem die Pupille und die Fingerringe. Die Rundheit der Eheringe ist ja auch ein Symbol für die unendliche Dauer der Ehe. In der Freizeit spielen wir Ball, Fußball, Tischtennis oder Golf. Überall verwenden wir runde Bälle. Wenn wir einen Stein ins Wasser werfen, entstehen kreisrunde Wellen. Für Kinder blasen wir einen Luftballon auf, die Kinder spielen mit einem Kreisel und sie lieben Seifenblasen. Zu Recht, denn das sind mit die vollkommensten Kugeln, die wir Menschen real sehen können. Übrigens, manches muss rund sein, manches kann auch anders sein. Pizza zum Beispiel wird rund und rechteckig hergestellt, aber das Rädchen eines Pizzaschneiders muss rund sein. Und es gibt Flaschen mit quadratischem Querschnitt, aber der Schraubverschluss einer Flasche muss rund sein. So allgegenwärtig runde Formen sind, so schwierig sind diese herzustellen, jedenfalls für uns Menschen. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. In der Küche Beim Kochen stellen wir Klöße her, indem wir eine Menge Teig so lange zwischen unseren Handflächen rollen, bis eine Kugelform entstanden ist. Hier wird die Kugelform dadurch geformt, dass überall die gleiche Krümmung vorhanden ist. Beim Voltigieren läuft das Pferd im Kreis. Die Longe definiert den Radius. Hier zeigt sich der Kreis als Menge aller Punkte, die den gleichen Abstand vom Mittelpunkt haben. Oft entsteht eine Kugel oder ein Kreis dadurch, dass etwas von einem Zentrum aus gleichmäßig in alle Richtungen wächst. Das ist der Grund, weshalb Früchte rund sind. Aus einer kleinen Frucht wird eine immer größere. Aber das gleiche Prinzip wird auch beim Aufwickeln eines Wolleknäuels oder bei einer Rosinenschnecke angewandt. Aber auch die Tatsache, dass sich bei einem Feuerwerk die Lichter oft kugelförmig ausbreiten, beruht auf diesem Prinzip. Die kleinen Feuerwerkskörperchen werden von der Rakete explosionsartig gleichmäßig in alle Richtungen verteilt. Bei Seifenblasen oder einem Luftballon kommt die Kugelform dadurch zustande, dass überall die gleiche Spannung herrscht. Manchmal wird auch eine schon vorhandene runde Form benutzt, um weitere runde Formen herzustellen. Das ist das Prinzip des Eisportionierers. Eine weitere Möglichkeit, einen Kreis zu erhalten, hat mit einem schwierigen mathematischen Problem zu tun. Eine antike Legende sagt, dass die phönizische Königin Dido bei der Gründung der Stadt Karthago die Aufgabe hatte, mit der Haut einer Kuh ein möglichst großes Stück Land auszuweisen, welche sie dann behalten durfte. Ihr Trick bestand zunächst darin, die Kuhhaut in dünne Streifen zu zerschneiden und diese zu einem großen, schmalen Band zusammenzufügen. Dann war das Problem, wie man mit einem Band einer bestimmten Länge ein möglichst großes Stück Land umgrenzen kann. Die Lösung ist der Kreis. So intuitiv diese Lösung ist, so schwierig ist es, das auch mathematisch sauber zu beweisen. Das ist erst im 19. Jahrhundert gelungen. Übrigens sprechen wir auch im übertragenen Sinne oft von Kreisen. Wir verwenden Begriffe wie Gesprächskreis oder Sitzkreis. Und wir drücken damit aus, dass alle Teilnehmer prinzipiell die gleiche Rolle spielen. Damit hebt sich diese Form ab von Veranstaltungen wie einem Vortrag oder einer Podiumsdiskussion, bei denen die Teilnehmer unterschiedliche Funktionen haben. Eine Kugel ist ein perfektes Messgerät, um festzustellen, ob eine Fläche wirklich waagerecht ist. Nur dann bleibt die Kugel ruhig liegen. Schon bei der kleinsten Neigung fängt sie an zu rollen. Die sogenannte Rollreibung ist die mit Abstand schwächste Reibung und deswegen rollt eine Kugel so gut. Ein Wagen mit Rädern bewegt sich mit viel weniger Kraft, als man zum Ziehen eines Wagens ohne Räder brauchen würde. Der geringe Widerstand bei der Rollreibung ist auch die geniale Idee der Kugellager, die heute bei praktisch jeder Drehbewegung eingesetzt werden. Kein Fahrrad und kein Inliner würde ohne Kugellager auch nur annähernd so reibungslos laufen. Das Problem des Kugellagers ist, dass sich ein Rad in einem Ring drehen soll. Wenn man das Rad direkt an dem Ring anlegen würde, entstünde eine enorme Reibung, die zu einem großen Verschleiß führen würde. Die Idee des Kugellagers besteht darin, das Rad nicht direkt an den Ring anlegen zu lassen, sondern einen Abstand vorzusehen, der mit kleinen Kugeln ausgefüllt wird. Dann entsteht eine viel geringere Reibung, denn das Rad bewegt die Kugeln und die kleinen Kugeln rollen am Außenring. Also entsteht nur Rollreibung. So schön eine Kugel ist, sie ist im Grunde kein geselliges Wesen. Sie schmiegt sich zwar perfekt an eine nach innen orientierte Wölbung, also einer konkaven Fläche, an, und es ist umgekehrt ein wunderbares Gefühl, mit der Hand über eine Kugel zu gleiten. Aber Kugel zu Kugel passt gar nicht. Zwei Kugeln haben so wenig Berührpunkte wie nur irgend möglich. Sie können sich maximal in einem einzigen Punkt berühren. Das bedeutet, dass zwischen Kugeln immer Platz bleibt. Die Frage ist, wie viel Platz zwischen den Kugeln bleiben muss oder anders gefragt, wie dicht man Kugeln packen kann. Diese Frage hat schon vor über 400 Jahren Johannes Kepler gestellt und er hatte auch eine Vermutung aufgestellt, also eine wahrscheinliche Antwort. Sie kennen die Antwort auch, denn Sie können die entsprechende Anordnung bei Ihrem Obsthändler sehen. Wenn dieser Orangen aufstellen möchte, dann macht er das so. Zunächst wird eine Schicht von Orangen gelegt, und zwar so dicht wie möglich. Und dann passiert Folgendes, dass jede einzelne Orange von genau 6 anderen umgeben ist. Diese Schicht hat oben Kuhlen und in diese Kuhlen werden weitere Orangen gelegt und es ist wieder eine Schicht, die genau gleich ist wie die erste. Um jede Orange herum sind 6 andere. Auch diese Schicht hat wieder Kuhlen und so weiter und so weiter und so entsteht ein Aufbau von Orangen. So erhält man eine wunderbare Kugelpackung, praktisch sechseckig gut. Diese Einsicht hatte Kepler auch und er drückte das als Vermutung aus. Diese sagt, dass es keine dichtere Packung als die Obsthändlerpackung gibt. Kepler nannte das eine Vermutung, weil er sie nicht beweisen konnte. Kepler konnte die Vermutung nicht beweisen und viele andere Mathematiker auch nicht. Diese Vermutung erhielt einen Status, in dem, wie man sagte, die meisten Mathematiker glaubten und alle Physiker wussten, dass sie richtig ist. Aber erst Ende des 20. Jahrhunderts, also nach fast 400 Jahren, hat der amerikanische Mathematiker Thomas Hales einen Beweis veröffentlicht, der auch die Mathematiker überzeugt. Wir denken noch einmal an die blaue Himmelskugel vom Anfang zurück. Ich möchte mit einem Gedicht von Heinrich Heine schließen, in dem diese obere Himmelshalbkugel noch vergrößert wird, in dem auch die zweite, die untere Halbkugel mitgedacht wird. Dieses Gedicht erzählt in wenig respektvoller Weise von einem Fräulein, einem ziemlich sentimentalen Fräulein. Dieses Fräulein stand abends am Meere und seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter. Das ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück.